Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» der Jordan Bardella und das heikle Erbgeld in der Schweiz. Nächstes Jahr könnte der Jordan Bardella, aktuell Präsident des Rassemblement National, der nächste französische Staatspräsident werden. Er gilt als politisches Talent der französischen Rechten. Und er hat kürzlich die Beziehung zu einer italienischen Prinzessin öffentlich gemacht, die gerade fast ein bisschen mehr Interesse weckt als der Politiker selbst. Die Maria Carolina von Bourbon de Dessisil ist nämlich in einen unerbittlichen Erbstreit mit ihrer Familie verwickelt. Es geht um Millionen auf Konten in der Schweiz. Warum heikles Geld immer wieder in der Schweiz auftaucht und um was es in diesem Hollywood-reifen Familienstreit geht, das erzählt uns heute Sylvain Besson vom Tamedia Recherche Desk. Das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Arecker. Hoi, Sylvain.
Hallo. Bonjour.
Kannst du uns zum Anfang vielleicht kurz ein kleines Porträt von Jordan Bardella machen? Wer ist er? Für was steht er ein?
Er ist der Nummer 2 in der Partei von Marine Le Pen, die nationale Versammlung oder Vereinigung, Rassemblement National. Und er galt als Nummer 2, aber er könnte bald Nummer 1 werden, das heißt Kandidat für die Präsidentschaft und die Wahlen nächstes Jahr in 2027. So. Er ist 30 Jahre alt, er ist super jung, er ist ein ehemaliger Influencer und Spieler von Videospielen und er ist, ja, wie Marine Le Pen, ich meine, ist er rechtsaußen. Und er hat auch dieselben Ideen grundsätzlich wie Marine Le Pen. Er ist wirklich der Nachfolger von Marine Le Pen.
Er wird auch als politisches Talent beschrieben. Warum?
Ja, er ist jung, er sieht gut aus, er ist gut gekleidet. Er hat ein bisschen dieses Image oder von einem seriösen jungen Mann, wie man sagt, ein Gendre Ideal. Oder das wäre der ideale Ehemann für jede junge Frau. Er äußert sich gut, er gilt auch als ein bisschen leer. Man weiß nicht wirklich, welche Meinungen er wirklich hat. Aber er hat durchaus ein gutes Image. Und ich meine, er ist durchaus populär bei gewissen Kreisen, besonders junge Wähler zum Beispiel, ist er relativ populär dort.
Er gilt, wie du gesagt hast, als Favorit auch für die Nachfolge vom Präsident Emmanuel Macron, als einer der Favoriten. Offiziell ist aber eigentlich noch Marine Le Pen die Kandidatin. Kannst du dir die Situation erklären?
Ja, Marine Le Pen hat Probleme mit dem Justiz. Sie wurde schon einmal verurteilt wegen Veruntreuung von europäischen Geldern. Das waren Gelder, die für die Parlamentsarbeit in Brüssel bestimmt waren, aber die haben die Gelder einfach für sich selbst genommen in Frankreich, um sich selbst zu finanzieren. Und sie war die Chefin der Partei. So, sie gilt als verantwortlich und wurde schon einmal schuldig gesprochen. Jetzt kommt eine Berufung in einem zweiten Gericht und Anfang Juli sollte man wissen, ob sie ein zweites Mal verurteilt wird. Wenn das der Fall ist, dann wird sie wahrscheinlich nicht Kandidatin sein in 2027. Und das gilt wirklich als wahrscheinlich. Ich meine, man sieht nicht wirklich, wie sie unschuldig rauskommen wird von diesem Verfahren. Und auch sie wirkt wirklich müde, sie wirkt verärgert. Als Bardella wirklich immer lächelnd ist, immer guter Laune ist. Und es ist immer wahrscheinlicher, dass er der Kandidat wird sein und nicht sie.
Inwiefern unterscheidet sich der Jordan Bardella von der Marine Le Pen? Gibt es da so ein bisschen klare Unterschiede, abgesehen vom Alter?
Es gibt, ich würde sagen, kleinere Unterschiede. Er gilt gewissermaßen als moderater als sie. Er hat nicht diese Wurzeln in rechtsextremen Kreisen, ich meine fast Nazi-Kreisen. Und das war der Fall mit der Le Pen-Familie, weil die stammten aus der Kreisen der Kollaboration mit Nazi-Deutschland in den Zweiten Weltkrieg. Und natürlich hat Bardella absolut keine Wurzeln in diesem Milieu. Ich meine, er war immer ein Mitglied von Marine Le Pens Partei, aber er ist ein junger Mann, ein bisschen sehr... Ja, er kommt von den Banlieues in Paris, er ist nicht reich, aber er war immer tätig als Influencer und danach als Kommunikationsmann für Marine Le Pen und war ziemlich erfolgreich. So, er hat nicht diese braune Wurzeln, könnten wir sagen. Und das ist für ihn natürlich ein Vorteil.
Du hast es eben gesagt, man weiss nicht ganz so genau, wo er steht. Also auch wenn man versucht, seine Positionen zu finden, man findet wirklich nicht so viel. Also ist das auch eine Taktik, dass er sich gar noch nicht so klar positioniert?
Ja, genau. Das erlaubt ihn, ein bisschen sehr flexibel zu agieren in der Kampagne, die jetzt kommt, in den nächsten Jahr. Aber die Ideen sind dieselben wie Marine Le Pen. Man muss Immigration reduzieren oder sogar blockieren. Man muss Distanz auf Brüssel und der Europäischen Union halten. Und das ist Frankreich zuerst. Nationalistisch, ganz klar. Er lobt Trump. Er ist einigermaßen russlandfreundlicher als die anderen Parteien. Er kritisiert noch immer die Brüsseler Elite. Und die Positionen sind ganz klar dieselben, aber der Ton ist ein bisschen anders und er gilt als grundsätzlich moderater, wirklich im Ton.
Bevor wir jetzt auf seine Partner kommen, gleich noch schnell die Ausgangslage. Hat denn das Rassemblement National gute Chancen, die Präsidentschaft nächstes Jahr zu gewinnen?
Ja, ganz klar. Die haben ungefähr 30% Unterstützung oder sogar mehr. Das heißt, dass Bardella, wenn er Kandidat wird oder der Kandidat oder die Kandidatin dieser Partei, könnte ein sehr gutes Ergebnis haben im ersten Wahl. Das heißt, die werden in der zweiten Runde kommen, ganz sicher, in der Finale für die Präsidentschaft. Und dann, das hängt alles davon ab, wer der Gegner wird. Oder wird das der Linksaußen Mélenchon? Dann hätte Bardella sogar gute Chancen, Präsident zu werden. Aber wenn ein Kandidat von Zentrum kommt und ein guter Kandidat von Zentrum in die zweite Runde schafft, dann wird es schwieriger für einen rechtsaußener Kandidat zu gewinnen.
Kommen wir auf die Familie zu sprechen von Jordan Bardella, respektive seine neue Partnerin. Sie hat einen ziemlich langen Namen. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, man hat erfahren, das war vor einigen Monaten, vielleicht Anfang dieses Jahres, man hat Bardella in einem Abend in Paris, das war ein großer Gala für die 200 Jahre von der Zeitung Le Figaro, und dann ist er zu Hause gekommen mit einer jungen, blonde Frau, und alle haben gewundert, okay, wer ist diese Frau? Die scheinen eine sehr enge, persönliche Beziehung zu haben, und diese Frau heißt Maria Carolina de Bourbon. Bon des deux Siciles. So, sie ist eine Prinzessin aus Italien und ist sehr reich und ist auch adelig, oder man hört den Namen, die kommt sogar von einer königlichen Familie. So, das für Bardella, das war plötzlich, hey, ich bin nicht nur ein junger Mann aus der Banlieue in Paris, ohne Geld, ohne irgendwelche Geschichte, jetzt bin ich plötzlich in diesen adeligen Kreisen etabliert, meine neue Freundin ist super reich und ich bin jetzt in glamourösen Zeitungen und Magazinen, und ja, das war eine Überraschung. Man hat schon vor 2, 3, 4 Monaten gewusst, hier passiert etwas mit Bardella, weil man wusste nicht, oder was ist sein Privatleben. Er ist nicht verheiratet, hat er eine Freundin, oder was ist sein privates Leben. Darüber wusste man fast nichts.
In der Zwischenzeit haben sie die Beziehung auch öffentlich gemacht. Ist das ein bisschen Taktik in dem Fall?
Ja, das war sehr, sehr, sehr gut organisiert. Plötzlich hat man riesige Bilder von ihm mit dieser Frau gesehen in Parimatch. Und Parimatch ist wirklich ein bisschen der Haupttitel für diese People-Geschichten oder glamourösen Geschichten. Man sieht sehr viele Königen, berühmte Leute in Frankreich. Und die haben das sehr groß gemacht. So, das heißt, dass ein Fotograf wurde sozusagen eingesetzt, um diese Bilder zu machen, wie Bardella mit der Freundin, er läuft in Korsika bei dem Meer, das ist alles sehr romantisch und die scheinen sehr, sehr eng zu sein zusammen. Und so, das war wirklich, okay, jetzt habe ich eine Beziehung mit dieser Frau. Das war die Botschaft war wirklich ganz klar.
Und dass du dich jetzt auch als Investigativjournalist für diese Beziehung interessierst, das hat nicht zwingend nur mit der Maria Carolina von Bourbon de Deux Siciles zu tun, sondern mit ihrer Familie. Was ist das für eine Familienclan?
Ja, das ist sehr, 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 eine sehr, sehr, sehr besondere Familie. Sein Vater ist ein Prinz, aber er hat kein Geld. Seine Mutter hingegen ist nicht adelig grundsätzlich, aber sie hat sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das war für uns als Investigativjournalisten durchaus interessant, weil natürlich, wenn diese Familie Geld hat, diese Gelder könnten auch in einer politischen Kampagne eingesetzt werden. Deswegen war es für uns sehr interessant, natürlich.
Woher kommt das Geld? Also wie ist die Familiengeschichte?
Ja, das ist eine sehr italienische und sehr besondere Geschichte. So, das beginnt, sagen wir, im Zweiten Weltkrieg. Man hat einen Soldat, Fallschirmjäger von Mussolini grundsätzlich, namens Camillo Crociani. Und dieser Crociani nach dem Krieg, okay, Italien hat verloren, aber Italien muss eine Armee wieder aufbauen, auch eine Luftwaffe wieder aufbauen, und dort wird er tätig und er verkauft sehr viel Material an die italienische Armee und gewinnt damit sehr viel Geld. Und sein Unternehmen wird immer größer, und das ist ein Technologieunternehmen, die beschäftigt sich mit Radar, mit Flugzeugen und so weiter. Und sie gewinnt recht sehr viel Geld. Und in den 70er Jahren wird dieser Crociani einer der mächtigsten Männer in Italien. Er ist sogar Präsident von einem der größten öffentlichen Unternehmen, Finmeccanica. Man kennt Alfa Romeo zum Beispiel. Alfa Romeo war Teil von Finmeccanica und der Präsident war Crociani. Und so Crociani gewinnt sehr viel Geld, aber er gerät in Schwierigkeiten in den 70er Jahren. Das ist, man nennt sie die Bleijahren oder in Italien. Das ist, es gibt Terrorismus von Rechtsextremen, von Linksextremen, die bedrohen die reichen Familien im Land. Und Crociani ist wirklich ein bisschen ein Ziel von diesen möglichen linksextremen Bedrohungen. Und er wird auch in einem Skandal verwickelt. Er spielt eine Rolle in dem Verkauf von amerikanischen Flugzeugen an den italienischen Luftwaffe. Und dort wurden Gelder oder korrupte Gelder auch bezahlt von den Amerikanern. Und er spielt eine Rolle, oder wie man diese Gelder verteilt, an den italienischen Politikern. Und plötzlich wird die Justiz aktiv, das wird ein sehr, sehr großer Skandal, und Crociani muss flüchten. Er geht auf einen Helikopter, er geht weg von Italien, er nimmt seine Gelder mit und er geht zuerst in die Schweiz, dann nach Mexiko. Dort stirbt er 1980 und er verlässt zwei Kinder, zwei Mädchen und eine Witwe. Und die Witwe ist eine durchaus interessante Frau. Sie ist eine ehemalige Schauspielerin namens Eddie. Und sie war in den 60er Jahren ziemlich berühmt. Sie war nicht ein großer Star, aber eine sehr hübsche Frau. Man konnte sie in Kinos sehen, in Filmen. Und sie ist relativ jung, wenn er stirbt. Sie hat diese zwei Kinder und sie erbt alle Gelder von Camillo Crociani. Und diese Gelder sind schon in der Schweiz. Warum? Weil das war auch ein Mittel, natürlich die möglicherweise Steuern zu minimieren, sagen wir mindestens in Italien, und auch diese Gelder wegzunehmen von entweder Staat oder linksaußene Terroristen. Ich meine, die Familie fühlte sich auch bedroht und das war einfach ein Akt. Ziemlich normal für diese sehr reiche, rechtsorientierte Familien aus Italien, sich in der Schweiz zu etablieren, weil die fürchteten sehr viel für die Kinder. Könnte meine Kinder bedroht werden oder sogar entführt werden, dann etabliere ich mich in der Schweiz. Und diese Witwe lebte zuerst in Mexiko und dann in den USA mit diesen kleinen Kindern, und sie verfügte über diese Gelder von den Unternehmen von Camillo Crociani.
Also Eddie ist das, Eduarda Crociani. Ihr ist ja das Prestige, das liest man in deinem Text und in deiner Recherche zu dieser Familie. Ihr ist Prestige sehr wichtig. Warum?
Ja, sie wollte unbedingt, dass diese zwei Tochter adelige Männern verheiraten. Sie gilt als sehr ambitiös. Nicht nur hat sie Geld, sie will auch einen Namen und eine Rolle wirklich für die Mädchen. Deswegen mussten diese zwei Mädchen in den 90er Jahren adelige Männern verheiraten. Und das haben sie auch getan. Und es gibt dort zwei Mädchen, Camilla, die ältere, und Christiana, die jüngere.
Und Camilla ist eben Mutter von der Maria Carolina de Bourbon de Dussisil, oder?
Genau.
Voilà. Das Ganze hat zu einem recht skrupellosen Streit geführt ums Familienerbe. Wie ist der Streit abgelaufen?
Ja, so, es gibt diese zwei Mädchen, die haben adelige Männer verheiratet, aber die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Ich meine, die erste, Camilla, das geht ihr gut, diesem Heirat mit Carlo de Bourbon, Charles de Bourbon. Er ist ein Prinz, er kommt aus einer königlichen Familie von Süditalien, die sind sehr berühmt. Ich meine, die Bourbon waren König von Frankreich, waren König von Spanien. Ich meine, das ist eine der größten Familien in Europa, in dem, wie sagt man, das Gotha oder das Gotha von den Aristokraten. So, das ist gelungen. gelungen. Diese Heirat wird sich weiterführen. Aber die zweite Tochter, Christiana, sie wird verheiratet mit einem Prinz aus Rom und das funktioniert gar nicht. Und nach einigen Monaten bricht der Heirat ab. Und sie wird danach einen Geschäftsmann aus Frankreich verheiraten. Und dann wird die Mutter, so die Großmutter von Maria Carolina, dann wird Eduarda sehr verärgert. Sie akzeptiert das gar nicht. Wie konnte ihre Tochter diesen Nicht-Edelmann oder diesen Mann von nicht grundsätzlich irgendwelcher Geschäftsmann auf Frankreich, das geht gar nicht. Und sie wird sehr, sehr zornig und sie entscheidet einfach, okay, in diesen Bedingungen werde ich einfach die Gelder von meiner jüngeren Tochter wegnehmen und die Gelder nur für die ältere Tochter geben. Und dann entsteht ein Riesenstreit und dieser Streit hat mehr als 10 Jahre gedauert, bis die jüngere Tochter schlussendlich gewinnt.
Das Geld, wie du schon erwähnt hast, das liegt in der Schweiz. Nicht alles, oder? Aber ein Großteil.
Okay, wie viel Gelder, wovon reden wir? Wir reden von ungefähr 600 Millionen Dollar. So, das ist heute sogar deutlich mehr. Das war vor 10 Jahren der Fall. So wirklich eine große, große Menge von Geldern. Das kommt alles von den Camillo Crociani und seinem Technologieunternehmen Vitrosiset. Also ist ganz klar, was die Quelle ist. Das kommt von diesen militärischen Verträgen oder Verträgen mit dem Militär in Italien. Und Vitrosiset hat sehr viele Gelder gewonnen bis vor 10 Jahren, dann wurde sie verkauft. Das Unternehmen wurde dann verkauft. Und die Gelder sind mindestens teilweise in der Schweiz, in Genf, in der Bank BNP Paribas, also das ist eine französische Bank, aber die machen auch Vermögensverwaltung, wie man sagt. Und wir haben dort in Genf ein Trust, das heißt eine Struktur, oder die diese Gelder behält. Und das ist mindestens, der Anteil in dieser Struktur ist mindestens 180 Millionen Dollar. Und diese Gelder wurden für die Tochter, die für die zwei Töchter bestimmt. So für Camilla und Christiana. Und das ganze Ziel von die Großmutter Eduarda war, okay, jetzt werde ich diese Gelder wegnehmen von Christiana und die Gelder an Camilla geben. Christiana ist natürlich nicht einverstanden und wird sich wehren und wird schlussendlich gewinnen und 100 Millionen weiter kriegen.
Ist denn der Streit jetzt offiziell beendet oder schwelt er immer noch weiter?
Ja, der Streit ist beendet. Das sagen mindestens die Anwälte von Camilla. Die sagen, es gibt keinen Streit mehr. Christiana sagt, okay, ich habe gewonnen, alle Gerichte, alle Urteile haben anerkannt, dass meine Rechte verletzt wurden von meiner Mutter und meiner Schwester. Und man weiß nicht, was die Einigung war in der Familie, wie haben sie sich die Gelder verteilt, aber man weiß, okay, Christiana hat mindestens 100 Millionen Dollar gekriegt von diesem Streit. Was besonders ist, natürlich ist der Streit war so heftig und hat so lange gedauert, dass man hat viele Urteile jetzt, die öffentlich sind und man kann in diese Urteile sehen, wie heftig das war. Ich meine, das war unglaublich heftig. Und die Stimmung in dieser Familie war ganz, ganz, ganz besonders. Ich meine, sie lebten alle in einer einzigen Wohnung in Monaco. Das heißt, die Großmutter, Eduarda, und dann die zwei Tochter, die waren auch dort. Und die Männer von diesen Tochtern waren dort, auch die Kinder. Das heißt, man hat mindestens 10 Personen in dieser Wohnung. Und Christiana hat beschrieben, sie sagt, okay, das war eine goldene Hölle, diese Wohnung. Und sie konnte das gar nicht mehr ertragen. Ich meine, weil Eduarda, diese Schauspielerin von den 60er Jahren, sie ist so autoritär und sie will so viel Kontrolle üben über die Töchter, dass diese Töchter hatten gar kein Privatleben. Ich meine, das war wirklich Hölle, mindestens für die Jüngere. Und so Christiana musste einfach fliehen und sie ist nach der Dominikanischen Republik gegangen mit ihrem Mann.
Du hast einen sehr ausführlichen Text geschrieben über den Familienstreit, auch mit sehr vielen Details. Ich empfehle allen, den nachzulesen. Wir verlinken ihn im Episodenbeschrieb. Zum Schluss jetzt auch, dass wir von dem Geld in der Schweiz wissen. Das haben wir der Datenlex und Steueroase zu verdanken. Lex, wo auch du im Rahmen von investigativen Recherchen immer wieder einsehen, darüber berichten. Kannst du sagen, warum so Geld von so Superreichen häufig immer auf Schweizer Konten ist?
Ja, das hat schon eine lange Tradition. Ich meine, man hat den Ersten Weltkrieg gehabt und dann den Zweiten Weltkrieg. Aber auch früher gab es immer einen Bankensektor in der Schweiz, historisch gesehen. Einfach mit allen diesen Kriegen und Problemen in Europa haben die reichsten Familien entschieden, hey, ich muss irgendwie ein Safe Haven oder ich muss irgendwie meine Gelder in Sicherheit bringen. Und das hieß damals Schweizer Banken. Man hatte auch dieses Schweizer Bankgeheimnis. Das heißt, die Behörden und die Banken in der Schweiz wurden keiner Informationen teilen mit ausländischen Ländern. Und das heißt, ja, die konnten auch diese Gelder irgendwie geheim halten. Das ist 2009. Das hat angefangen zu brokern oder das Bankgeheimnis wurde abgeschafft, 2012, wenn ich mich korrekt erinnere. Und heute kooperiert die Schweiz mit ausländischen Ländern, zum Beispiel Steuersachen, Steueruntersuchungen. Aber ich meine, es gilt noch immer als ein sicheres Ort, um Gelder zu lagern. Der Franken ist auch eine starke Währung. So, das heißt, man hat immer mehr Geld, wenn die in Schweizer Franken oder auf Schweizer Konten legen. Und dann man hat diese Spezialität oder Vermögensverwaltung. Das heißt, die Banken in der Schweiz sind wirklich spezialisiert, diese Privatgelder von diesen superreichen Familien zu verwalten. Und man sieht ganz klar in den Daten und in den Datenlecks, welche Rolle die Bankerin spielt von der Familie. Ich meine, es gab zwei oder mehrere sogar Bankerinnen. Und man sieht, dass sie waren wirklich treu zu Eduarda, so diese sehr autoritäre Großmutter. Und die haben alle gemacht, was Eduarda wollte. Sie haben wirklich die Gelder von der Tochter genommen und an die ältere Schwester gegeben. Das heißt, die haben wirklich eine Rolle gespielt in diesem ganzen Streit.
Ich habe gerade eine Frage, oder? Was ist bei der Familie von der Maria Carolina de Bourbon de Dussisil anders, außergewöhnlich?
Es gibt sehr viel, das auch so gewöhnlich ist. Zuerst die Quelle von der Gelder. Ich meine, das ist selten, dass so viel Gelder kommen von diesen militärischen oder Verteidigungsverträgen mit Italien. Ich meine, es gibt viele reiche italienische Familien in der Schweiz, aber diese Quelle von den Geldern ist schon seltsam. Dann gibt es diese aristokratische Dimension, oder dass Eduarda, sie war eine Schauspielerin und die Tochter haben diese sehr adelige Männer geheiratet oder mindestens eine. Und es war so wichtig für die Mutter, dass die diese Bourbon-Name kriegen. Und jetzt sind sie in diesen adeligen Kreisen. Und dann natürlich die politische Dimension, weil mit Bardella, ich meine, die waren immer diese Familie assoziiert mit dem Rechten. Ich meine, das waren keine linke Leute, oder ganz natürlich, weil sie zuerst reich waren, danach mit diesen königlichen Familien verheiratet und heute mit einem rechtsaußenden Kandidat für die Präsidentschaft. So, ja, besonders diese Figur von Eduarda Crociani, das ist eine so starke Figur. Ich meine, das ist eine so starke Frau. Sie hat eine so große Autorität über die eigene Familie. Das ist wirklich für mich seltsam. Ich habe selten eine solche, ja, beeindruckende Figur gesehen in solchen Fällen. Aber schlussendlich ist sie gescheitert, weil die Justiz hat gesagt, ganz klar, das geht gar nicht. Man kann nicht einfach diese Gelder wegnehmen vom Trust und die ältere Tochter geben. Das ist illegal grundsätzlich.
Was bedeutet das alles jetzt zum Schluss für den Jordan Bardella, wo ja nächstes Jahr potenziell französischer Staatspräsident wird werden?
Könnte er Staatspräsident werden? Ich würde sagen, ganz klar. Und der Streit wird eine Rolle spielen, weil zuerst hat er jetzt eine sehr reiche Freundin. Das könnte durchaus nützlich sein für sein eigenes Leben. Ich meine, plötzlich hat er ein Leben von einem quasi Prinz, oder ich meine, er lebt plötzlich in diesen Kreisen. Ich meine, die haben noch immer diese Wohnung in Monaco, oder plötzlich könnte er dort auftauchen. Und das ändert ein bisschen sein Image, oder plötzlich könnte er sagen, ey, ich bin jetzt in diesen sehr reichen Kreisen, ich bin jetzt in diesen Jet-Set-Kreisen. Und das gibt ihm ein bisschen Glamour, und das fehlt er vielleicht in seiner Geschichte. Ich sage nicht, dass das entscheidend wird, aber ich meine, wenn man sehr reiche Unterstützer hat, das ist durchaus wichtig für eine politische Kampagne.
Danke, Silva.
Merci, ade.
Das war unsere Apropos-Folge zum Jordan Bardella und eben dem bitteren Erbstreit in der Familie von seiner Partnerin, die sich eben teilweise auch in der Schweiz abspielt. Wer sich noch mehr möchte reinlesen, wie die Ausgangslage ist für die französischen Präsidentschaftswahlen und wer der Jordan Bardella im Detail genau ist, dann verlinken wir noch ein paar hilfreiche Artikel im Episodenbeschreibung. Die Folge produziert hat Jackie Wechsler. Ich bin Alex Arecker und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.